Also mein Gast heute, der ist ein Tausendsassa. Der kann eigentlich alles. Er ist Schlagzeuger, er ist Journalist. Er ist Generalsekretär beim Stadtfilter und kennt sich in dem Fall mit Zahlen aus. Er ist Moderator. Er ist vor allem Morgomat-Moderator und Autor.
Ja, alles richtig, außer dass ich mit den Zahlen das noch nicht so lange mache und deswegen weiß noch niemand, ob ich es auch wirklich kann. Das werden wir erst nächstes Jahr sehen.
Wenn es den Stadtfilter noch gibt, falls es den Stadtfilter dann noch gibt.
Genau, wenn es nächstes Jahr um dieselbe Zeit hier nur mehr tote Luft, nichts mehr zu hören ist, dann war es doch nicht so gut mit den Zahlen. Aber sonst mache ich das alles. Stimmt.
Und du bist Verleger, weil du bist nicht nur Autor, du hast dein Buch auch selber rausgebracht.
Ja, ich habe gedacht, ich will nicht verhandeln mit irgendwelchen Leuten, wie es ausschauen soll. Ich habe es Leute lesen lassen, die mir auch so Tipps geben, das habe ich schon berücksichtigt und so. Aber ich habe nicht verhandeln müssen, wie es ausschaut, wie man es nennt, wie man es bewirbt. Alter Quatsch, ich wollte es einfach raushauen in halbwegs nützlicher Frist, weil das war die Erfahrung bei meinem ersten Buch. Es ist noch viel, viel ärger als bei Platten von der Zeitpunkt, wo man es macht und der Zeitpunkt, wo es rauskommt. Das sind Jahre dazwischen und das wäre hier gar nicht gegangen, weil es sind ja auch aktuell unter anderem.
Genau, unter anderem. Aber jetzt müssen wir vielleicht denen, die gar nicht wissen, wer der Generalsekretär ist, der Abkürzung respektive mit der Initiale DD. Wer bist du?
Die gebräuchlichste Version ist Dominik Dussek.
Das ist die, wo auf dem Pass steht.
Ja, aber freundlicherweise werde ich ja im Morgomat immer anders genannt. Früher habe ich mich selber immer anders genannt. Jetzt wird das übernommen von meiner fantastischen Betreuerin in der Redaktion. Und ich komme dann immer rein in die Morgensendung und weiß nicht, wie ich heiße und lese es dann sozusagen den Leuten vor und erfahre es dann auch selbst. Zum Beispiel das letzte Mal war es, glaube ich, Dödel Duck oder so ähnlich. Also es sind nicht immer schmeichelhaft, aber immer gute Namen. Drum und weil auch die von der Morgensendung, die meine Morgensendung hören seit jetzt 10 Jahren, die sind auch ein bisschen gewöhnt, dass ich so ins Ausschweifen über Politik und oft natürlich auch Musik gerate und das kommt alles in dem Buch vor und so. Also ich glaube, die Art, so zu assoziieren und zu denken, die ist von dem Buch, die ist schon recht von der Morgensendung beeinflusst. Und darum sind die Hörerinnen und Hörer von Morgomat sind das perfekte Zielpublikum eigentlich von diesem Buch.
Von dem Buch, und das heißt nämlich Orgel und Ordnung, ein Pamphloid.
Ich sage ein Pamphloid.
Ein Pamphloid?
Ja, weil das ja doch, also Pamphlet ist eine Kampfschrift und Pink Floyd ist ja eine Band und das ist wie die Verbindung aus diesen beiden Bezeichnungen, weil die Orgel, die im Titel vorkommt, ist die Orgel vom Rick Wright, also vom Pink Floyd Organisten und ich habe sozusagen in den letzten Jahren versucht herauszufinden, warum Pink Floyd, wo ich 11, 12 Jahre alt war, mein Leben so umgekrempelt haben, kann man fast sagen, auf jeden mindestens ein Verständnis von Musik. Aber da hängt halt auch ganz viel dran, was man dann als schwärmerischer, hormondurchschüttelter Jugendlicher da alles in der Musik drin hört. Und da habe ich festgestellt, das Wichtigste für mich war damals, glaube ich, die Orgel. Die Orgel bei denen ist so offen und verbindet alles so ein bisschen und die vermittelt so einen Eindruck, dass sie wie alles möglich ist.
Genau, wir gehen mal schnell 40 Jahre zurück am Anfang von deinem Buch. Eben, quasi, das hast du jetzt alles schon angetönt. Pink Floyd spielt eine grosse Rolle und anhand von dem erzählst du einerseits deine Lebensgeschichte und du gehst auf ganz viele Themen ein, die ganz aktuell sind. Und der Moment ist mit Elfi in Italien, wo du das Kassettchen überkommst, The Wall, das Album.
Ja, genau.
Und was passiert?
Dann habe ich das bekommen. Bis dahin habe ich nur Waterloo und Robinson und Arik Brauer, das ist so Austropop, den man hier nicht kennen muss, gehört, super harmonische Musik und dann auch noch Beatles, auch zumindest den Teil, den ich damals gehört habe, super harmonische Musik. Und dann ist das halt so reingebrochen in mein Leben und ich habe die ganzen Ferien in Italien, weiß nicht, wie lange das war, 2 Wochen oder so. Mehr oder weniger die gesamten Ferien bin ich bei strahlendem Sonnenschein im Zimmer gesessen und habe versucht, diese Musik zu verstehen. Und am Schluss habe ich dann gedacht, jetzt verstehe ich es und das ist das Geilste, was ich jemals gehört habe. Und so ist es losgegangen und ich habe gedacht, in dem Buch würde ich halt gern das wirklich so genau mal Kunst untersuchen kann. Das ist ja keine wissenschaftliche Arbeit, sondern versucht, das einzufangen, das Schöne, was in der Musik steht, einfangen und aber auch das Hässliche, was im gegenwärtigen Wirtschaftssystem drinsteckt und was halt dem widerspricht, wo ich mir damals gedacht habe, so ist die Welt, ja, so wie diese Orgel ist die Welt und diesen Unterschied zwischen der Freiheit, die ich damals da drin gehört habe und der Freiheit, wie sie sich mir heute präsentiert, das ist sozusagen dieses Buch.
Das Schöne und das Hässliche, was ich ja wahnsinnig schön finde, ist deine Sprache. Also ich als ehemalige Sprachwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin.
Okay.
Nein, aber einfach mit meinem Germanistikstudium im Hintergrund. Ich lese es wahnsinnig gern. Ich finde, du machst so schöne Sprachbilder und man kann dir sehr, sehr schön folgen.
Aber das eben, ist sehr schön, wenn du das sagst. Ja, weil die Gefahr, vor allem wenn man was Schönes beschreibt, das ist ja immer eine dankbare Aufgabe, oder? Aber wenn man was Hässliches beschreibt, dann kommt hat man oft das Gefühl, dass man ins Jammern reinkommt. Und dem wollte ich halt irgendwie entgegenwirken, dadurch, dass die Sprache halt irgendwie nicht, hoffentlich nicht übliche Jammersprache ist.
Genau, Jammern sagst du. Du redest über das Wirtschafts- und das Politiksystem und einfach so ein bisschen überhaupt die Welt, wo wir drin leben.
Ja.
Was kritisierst du?
Also ich glaube, dass eigentlich zwei Sachen relativ ungünstig zusammenwirken. Nämlich einerseits, dass der Kapitalismus immer mehr hardcore hyper durchliberalisiert wird. Und es gibt Studien, die belegen, dass die Vermögens- und Einkommensverteilung auf ähnliche Verhältnisse zusteuert, wie sie im Feudalismus geherrscht haben. Das Deprimierende daran ist, dass es eigentlich nur durch die zwei Weltkriege unterbrochen wurde. Und was dann noch da dazu kommt, ist halt diese neue Form des Geldmachenkönnens mit der digitalisierten Welt, oder? Und dass da sich ganz viele Leute sehr willig in die Hände von Privatkonzernen begeben und mit den eigenen Namen auf Seiten, die eigentlich, wo Facebook, Twitter und so weiter Gewinne machen, mit ihren eigenen Inhalten da einfach so rein und denen geben sozusagen. Die können damit ihr Geld machen. Und aber auch die Folge davon ist ja nicht nur, dass die viel Geld machen, sondern die Folge davon ist auch, dass wahnsinnig viel sogenannte Information auf diversesten Ebenen in der Welt ist, dass die Anforderungen an Kommunikation in praktisch jedem Job wahnsinnig gestiegen sind. Und meine Erfahrung ist, dass nicht nur ich als 51-jähriger alter Sack, sondern auch viele, viele jüngere Menschen, die ich kenne, glaube ich, einfach mindestens ein Stück weit mit dem überfordert sind und das zu einer Art, diese Überflutung doch zu einer Art Lähmung führt. Also im Buch steht dann sozusagen, wir reden so viel, um nicht handeln zu müssen. Das ist dann die überspitzte Formulierung von dem.
Überforderung auch mit den ganzen neuen Technologien, oder? Jeder hat einen Computer quasi im Hosensack und immer dabei und ist immer erreichbar.
Ist immer erreichbar. Die Geräte piepsen und sagen, schau mich an, oder? Man hat das Gefühl, man muss auch immer dranbleiben. Wenn einer piepst, kommt was ganz Wichtiges, muss man dann sofort draufschauen. Und das ist einerseits, finde ich jetzt sozusagen rein ästhetisch hässlich, wenn ich im Zug sitze und alle Leute rund um mich auf irgendwelche flachen Bildschirme schauen. Aber ich glaube auch, es führt zu einer Zerstreutheit, es führt zu einer, wie es im Buch heißt, zu einer Fahrigkeit und zu einer Erschöpfung, die neu sind in ihrer Art, jetzt vor 10, 20 Jahren nicht gegeben. Aber es führt nicht zu einem neuen Glück, glaube ich. Ich kenne jedenfalls niemanden persönlich, der mir mit großer Überzeugung und einem strahlenden Gesicht sagt, hey geil, ich bin jetzt auch bei Facebook und poste da, das ist so super. Sondern wirklich alle, die ich kenne, auch solche, die es aus guten Gründen machen, da schwingt immer doch zum rechten Teil das Gefühl mit, ja, das muss man halt machen. So.
Es gibt vielleicht schon so ein paar Influencer, die finden, mal geil, ich tue mich da präsentieren. Die kennen wir einfach nicht, das ist nicht so unsere Welt.
Also ich kenne halt vor allem meine Kinder so ein bisschen so, und die zeigen mir dann schon immer wieder so die jungen Damen, die Schminktipps geben und so. Und das kommt mir schon auch so vor, als würden sie sich permanent auf einem Tätigkeitslevel halten und ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut geht, auch für die nicht, ehrlich gesagt. Aber eben, vielleicht bin ich ja doch ein alter Sack, aber ich glaube, die Überforderung ist bei fast jedem in einem gewissen Maß vorhanden.
Und sollte denn jetzt die ganze Welt ein bisschen mehr Pink Floyd hören? Wäre das lässig?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube ja, und es gibt auch eine Stelle im Buch, wo ich sozusagen ein bisschen damit hadere, dass das ausgerechnet Pink Floyd für mich waren, weil in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, Musik machen, so Ende 80, Anfang 90, war es das Uncoolste, mehr oder weniger, was man hören hätte können. Das habe ich auch dann ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Und ich glaube nicht, dass es Pink Floyd sein müssen. Ich glaube, es ist einfach ein Erlebnis, wo man halt in dem Alter oder in der Pubertät oder so eh drauf ansprechbar ist. Und für einen anderen waren es halt dann, waren sie irgendwann zum Beispiel Radiohead, ist so eine Band, die sicher für viele so eine, die irgendwie zwei Jahrzehnte später oder eineinhalb Jahrzehnte später für viele so eine Funktion oder so eine Wirkung gehabt hat. Und heute gibt es vielleicht die Parquet Courts, irgendwelche neuen Bands oder früher hätte es auch gegeben, ich weiß auch nicht, was war es letztens da gelaufen, Blue Oyster Cult. Es kann für jeden was anderes sein. Ich finde, die Orgel von Pink Floyd ist natürlich schon auf eine Art auf eine erste Art das freiste und herumschwirrendste, was es gibt. Und es hat eine eigene Schönheit, aber das kann jeder anders finden. Ich empfehle nur, die Vorteile gegenüber Pink Floyd vielleicht ein bisschen abzubauen und auch die wirklich krass experimentellen frühen Platten mal reinzuhören.
Jetzt hast du 2011 falsch. Du hast mit 11, habe ich wollte sagen, die Platten bekommen, das Erlebnis gehabt, das Versprechen bekommen. 40 Jahre hast du gewartet mit dem Buch. Warum so lang?
Eben, weil 20 Jahre davon war mein Pink Floyd peinlich. Und dann, weiß auch nicht, ich habe so ein bisschen nach dem letzten Sommer 2018 so ein bisschen Kulturkoller gehabt. Fuck, immer ausdenken, in Geschichten ausdenken und irgendwas transportieren wollen und alles so ein bisschen verklausulieren und so. Wie halt in meinem Roman, der entschieden ist, auch. Da erfindet man irgendeine Geschichte und will schon was transportieren, aber wie deutlich soll man das machen und eben so rumeiern. Dachte, alles fuck, alles machen so viele, völlig wurscht, man muss einmal gerade heraus. auf das nehmen, wovon man glaubt, man versteht was, und das möglichst schnell und möglichst kurz und möglichst prägnant in eine Form bringen. Und die Form ist halt jetzt dieses lediglich 90-seitige Buch.
Genau, 90 Seiten. Und du hast das in ein paar Wochen eigentlich angeklopft, oder? Wann hast du angefangen? Im Herbst?
Nein. Das schon nicht. Es ist so über den so Frühling, über den Sommer, in vielleicht 20 Arbeitstagen entstanden. Und dann habe ich es halt nochmal überarbeitet und dann habe ich es layouten müssen, dürfen, weil ich ja selbst Verleger, Layouter und alles Zeug bin. Bis jetzt von Unzufriedenheit Press, so heißt der Verlag. Wenn jemand einsteigen will, gerne.
Genau, über den haben wir noch gar nicht geschwätzt. Du hast ja quasi im Eigenverlag hast du das rausgebracht, damit eben quasi innerhalb von doch weniger als einem Jahr das quasi geschrieben und jetzt rausgegeben hast können.
Ja. Ich würde sagen, ja, innerhalb von 5 Monaten oder so. Ja.
Unzufriedenheit ja. Press.
Ja, ich habe eigentlich, habe ich das angeschaut, das soll ungefähr so und so ausschauen, hier Schrift oben und unten soll auch noch irgendwas stehen. Und da muss ein Verlagsname stehen und da habe ich einfach in sehr schnell Unzufriedenheit Press 2019 hingeschrieben. Und dann hat mir der Name noch gefallen, weil er so völlig klobig und unrhythmisch und blöd ist sozusagen und marketingtechnisch ungünstig. Ich dachte, das ist richtig, ja. Und unzufrieden, niemand gibt gern zu, dass er unzufrieden ist, klingt so ein bisschen nach frustriert, alles richtig, ja. Nur negatives Zeug ins Positive kehren, so heißt es der Verlag. Und ich fände es gut, wenn es einen so Verlag gibt, der relativ schnell so ein bisschen bissige, kritische Bücher raushauen kann.
Politur. Politik und Kultur am Abend.